In unserer fortlaufenden Predigtreihe der kleinen Propheten sind wir im Buch Micha Kapitel 6 angelangt. Höre doch, was der Herr sagt, mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr grundfesten Erde, denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bilian, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Horch, der Herr ruft der Stadt zu, Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Könnte ich je vergessen, den Schatz der Gottlosigkeit im Hause des Gottlosen und das schwindsüchtige, verwünschte Eva? Sollte ich sie reinsprechen bei der Waage der Gottlosigkeit und bei einem Beutel mit betrügerischen Gewichtsteinen? Wo ihre Reichen voll Gewalttat sind und ihre Bewohner Lügen reden und ihre Zunge in ihrem Mund nichts als Betrug ist? So will auch ich dich unheilbar schlagen, dich öde machen um deiner Sünden willen. Du wirst essen, aber nicht satt werden, und Hungergefühl wird in deinem Inneren bleiben, und du wirst fortschaffen und nicht retten, und was du rettest, werde ich dem Schwert hingeben. Du wirst sehen, aber nicht ernten, du wirst Oliven keltern, aber dich nicht mit Öl salben, und musst aber keinen Wein trinken. Und ihr haltet die Ordnungen Omris und alles Tun des Hauses Ahab, und ihr geht in ihren Ratschlägen, damit ich dich dem Entsetzen preisgebe, und ihre Bewohner dem Gezisch, und ihr werdet die Schmach meines Volkes tragen. Immer wenn ich solche Texte im Vorfeld lese, und das geht mir jetzt schon eine ganze Weile so, bei den Propheten, dann werde ich traurig. Nicht so ein bisschen, wo man den Mundwinkel hängen lässt, sondern so richtig tief im Innersten. Gott klagt über sein Volk. Vielleicht kann man das erst richtig verstehen, wenn man als Eltern mal solche Phasen mit den Kindern erlebt hat. Man müht sich Jahrzehnte um sie und statt Freude und Dankbarkeit und eines unbeschwerten Miteinanders gibt es Belastung und Frustration und immer neu ein Ausbrechen aus den Ordnungen, die man miteinander festzumachen versucht hat. Vielleicht ist das für jemand, der jung ist, eher lästig, solche Texte überhaupt zu hören und man verschließt Ohren und Herz, um das nicht an sich rankommen zu lassen. Und doch ist es der einzige Weg, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Und es schockiert mich auch immer neu, wenn wir die Propheten lesen, dass das, worüber die Beziehung zerbrochen ist zwischen Gott und seinem Volk, eben nicht irgendwelche theologischen Auseinandersetzungen sind, sondern das einfache Leben des Alltags. Das heißt für uns, ihr Lieben, nicht die Sonntagsgottesdienste, nicht die Gebetsversammlungen, nicht die Momente, wo wir ein Stück Heiligkeit rausholen, sind die entscheidenden, sondern wie wir unseren Alltag leben. Das ist das, woran offenbar wird, ob unsere Beziehung zu Gott intakt ist oder gestört. Gott zitiert sein Volk vor die Berge. Das ist eigentlich eine merkwürdige Sache, oder? Hört doch, was der Herr sagt. Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Gott ruft Zeugen an gegen sein eigenes Volk. Und es sind nicht Menschen. Gott ruft Teile der Schöpfung an als Zeuge gegen sein eigenes Volk. Welche Teile? Die unerschütterlichen, die lange wären. Warum? Weil an diesen Dingen deutlich wird, dass bei Gott selber keine Veränderung ist. Das, was er seinem Volk vorwirft, ist nicht aus einer Laune heraus. Das, worin sein Volk abweicht, sind nicht irgendwelche Kinkerlitzchen oder wäre der Tatsache geschuldet, dass Gott ständig was Neues erfindet und damit seine Kinder stresst, weil sie an Menge an Neuem gar nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen. Sondern er ruft die Berge zum Zeugnis gegen sein eigenes Volk auf, weil die Berge selber Zeugen der immerwährenden Schöpfung Gottes sind. Natürlich ändern sich Berge, aber in welchem Zeitraum? In Jahr Zehntausenden. Und so ist Gott treu. Das, was er uns sagt, sind nicht Dinge, die heute seiner Laune entsprechen und heute so sind und am nächsten Tag anders. Das ist, und die Dinge, die Gott von uns verlangt, sind nicht irgendwelche Merkwürdigkeiten, die heute so sind und morgen das Gegenteil. Sondern es ist immer dasselbe. Und ich glaube, das ist das, was das frustrierend ist. Immer dasselbe. Es gelten Dinge immer von Generation zu Generation, von Geschlecht zu Geschlecht. Und Gott kann erwarten, dass Menschen das im Laufe ihres eigenen langen Lebens gelernt haben und dass die Generationen seines Volkes es weitergeben ihren Kindern und Kindeskindern. Und erst wenn das nicht geschieht, dann bietet er selbst die Berge gegen uns auf. Es gibt ja viele Dinge, die den Menschen gegeben sind, viele Dinge aus der Schöpfung, die den Menschen gegeben sind, um etwas bei uns zu verändern. Es ist zum Beispiel für den Faulen die Ameise als Anschauungsmaterial gegeben. Geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Oder es sind, das ist nur ein Beispiel, es sind also zahllose Tiere in der Bibel genannt, es werden die Pflanzen genannt, an denen wir uns orientieren könnten. Der Weizen und das Unkraut auf dem Feld, die Dornen, die den Weizen noch sticken, die Vögel, die den Samen wieder wegfressen. Aus allen diesen Sachen kann man lernen. Vom Mond als dem Hüter, der treu ist, der ebenfalls Jahr um Jahr dasselbe Gesicht zeigt, dessen Phasen man leicht berechnen kann, alles Zeichen und Zeugen der Treue und Beständigkeit Gottes. Der Storch, der seine Zeit kennt, die anderen Vögel, die sich am Jahreslauf orientieren, dagegen heißt es, mein Volk aber vergisst meiner. Ich bin auch geschockt, wie viele Jugendliche heute, und ich nehme noch nicht mal die hier unter uns aus, so wenig von dieser Schöpfung überhaupt wahrnehmen, geschweige denn begreifen. Es ist nicht normal, dass wir so blinder Sinne durch die Welt gehen. Es ist nicht normal, dass es uns nicht interessiert, was um uns herum passiert. Dass wir nicht mal hören mehr, wenn Vögel pfeifen oder singen oder zwitschern. Geschweige denn das Getreide kennen, was auf dem Feld reift und wovon wir uns ernähren. Dass wir uns nicht interessieren, warum, welches Wetter ist. Es ist nicht normal, wirklich. Alles Dinge, durch die Gott zu uns redet. Und die unser Verankertsein innerhalb einer Schöpfung, die Gott in seiner Hand hält, die er in Existenz gerufen hat und die er in Existenz hält, Dinge, die zu uns sprechen, innerhalb dieser Ordnung. Stattdessen Fernseher, Computer, Pipifax, Kinkerlitzchen. Das ist eine furchtbare Sache, dass Menschen so ihrer Wirklichkeit sich berauben lassen, dass der Bezug zum Alltag, das, was voller Hilfen von Gott ist, überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Denn es heißt, dass das von Gott Erkennbare in der Schöpfung zugänglich ist. Man muss es ignorieren. Das ist nicht eine Frage der Dummheit, sondern des Unwillens, dass es nicht zu uns redet. Selbst wenn einer das Evangelium nicht kennen würde, könnte er die Schöpfung lesen. Könnte er darin lesen, was für ein großer und mächtiger Gott ist, der ein Interesse und einen Anspruch an uns hat. Und so beginnt dieses Kapitel. Hört doch, was der Herr sagt. Ich führe einen Rechtsstreit mit euch angesichts der Berge. Es ist ungefähr das, was Jesus dem Teufel entgegnet, der diese Zusammenhänge kennt, wenn er sagt, sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Es ist ungefähr das, was Jesus seinen Jüngern sagt, oder was er den Pharisäern sagt, als sie darauf drängen, dass die Jünger nicht mehr von ihm Zeugnis ablegen. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Das zumindest dürfte einem Pharisäer, der in der Schrift unterwiesen war, erinnert haben an unser heutiges Kapitel. Steine sind ja die Teile der Berge. Und wenn die Steine schreien, dann zum Zeugnis gegen Menschen. Wenn Menschen Gott ausweichen, dann findet er Wege, trotzdem zu ihnen zu reden. Wenn Menschen ihr Herz und ihr Ohr verschließen vor dem direkten Wort Gottes, dann redet er weiter durch seine Schöpfung. Keiner wird irgendwann sagen können, er hat von Gott nichts gewusst. Und wenn wir unser Herz verhärten und Gott nicht an uns heranlassen wollen, schwerlich wird er mit Gewalt da hineindringen, dann können wir trotzdem nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Sondern das Zeugnis Gottes gegen uns besteht. Das Zeugnis Gottes gegen jeden Menschen, der sich seinem Anspruch widersetzt, besteht trotzdem. Und trotzdem ist es ein Zeugnis der Gnade. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ist nicht erstaunlich, dass Gott sich so weit runterlässt und sagt, bitte schön, ich höre mal deine Anklagen gegen mich. Was hast du eigentlich? Was fehlt dir? Woran mangelt es denn, wo ich dich versäumt hätte? Habe ich dich nicht aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst? Und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Ist es nicht dasselbe, was Gott heute hier uns sagt? Habe ich dich nicht aus der Abhängigkeit des Alkohols rausgerissen? Habe ich dir nicht hier und dort geholfen, da wo du längst untergegangen wärst? Habe ich dir nicht Menschen an die Seite gegeben, die mit mir einen vertrauten Umgang pflegen, die mein Wort an dich weitergerichtet haben? Hat Gott nicht in derselben Weise, wie er damals mit Israel umgegangen ist, auch heute sich jedes Einzelnen von uns erwartet? Wollen wir wirklich genauso widerspenstig sein? Sagen, ach, geht mich das an. Ich lebe mein Leben, wie ich das lebe. Keiner hat mir da reinzureden. Wollen wir wirklich so festhalten, obwohl Gott uns gnädigerweise aus so mancher Not rausgerissen hat? Reicht es nicht, dankbar zu werden, fröhlich zu sein, Gott von Herzen zu loben mit unserem ganzen Leben? Mein Volk, denkt doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Denk doch mal heute auch an die Situationen, wo Menschen dir Böses wollten und Gott hat es abgewendet. Erinner dich doch mal an die Zeiten, wo du untergegangen wärst und bist es trotzdem nicht. Denk doch mal, durch wie viele Schwierigkeiten er dich durchgeführt hat, in denen andere zu Schanden geworden sind. Willst du nicht dankbar sein? Willst du nicht dein Leben danach ausrichten? Und es kommt eine merkwürdige Antwort. Es ist eigentlich eine Ausrede. Merkwürdige Ausrede. Womit soll ich vor den Herrn treten? Und mich beugen vor dem Gott der Höhe. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Wittern, an Zehntausenden von Bächen Öl? Soll ich mein Erstgeborenen geben für mein Vergehen und die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Da merkt man so richtig die Widerspenstigkeit, dass wenn jemand überführt worden ist von seiner Undankbarkeit und Sünde, das dann gleich umschlägt und sagt, na, wie soll ich das wieder gut machen? Das und jenes, und dann steigert sich das bis hin zum Menschenopfer. Ist das nicht auch bis auf den heutigen Tag eine Methode, wie Menschen sich Gott vom Leib halten, wenn sie denn schon von ihm überführt worden sind, zu sagen, das kann ich sowieso nicht wieder gut machen. Da müsste ich ja das oder jenes. Dann muss ich ja mein ganzes Leben umkrempeln. Dann müsste ich ja allen Besitz aufgeben und müsste alles den Armen geben. Und dagegen steht ein wunderbares, nüchternes Wort. Und ich wünschte, ihr würdet euch das anschreiben, aber in eurer Bibel bitte nicht in diesen Gemeinden geben. Und deswegen empfehle ich tatsächlich jedes Mal seine eigene Bibel auch mitzunehmen, dass man solche Verse sich festschreibt. Man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Man hat dir mitgeteilt, oh Mensch. Welcher Mensch denn? Der jüdische, der Arische. Der Große oder Kleingebaute. Das ist ein Wort für jeden. O Mensch. Wenn Gott zu jemandem sagt, O Mensch, dann erinnert er ihn an das, wozu er eigentlich gemacht war. Als Ebenbild Gottes. Das ist der Mensch. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich viele Menschen sehe, wie sehr diese Herrlichkeit Gottes in den allermeisten Menschen zerstört wurde. Wo wenig von dieser Würde, wo wenig von dieser Herrlichkeit, wo wenig von dieser Größe Gottes nur noch zu spüren ist und bei manchem überhaupt nichts. Wir waren ein paar Tage in Dresden und sind aufgenommen worden von den Menschen, die dort die Tafel betreiben und sind natürlich auch mit solchen zusammengetroffen, die sich dort ein bisschen Versorgung abholen. Und es erschüttert mich, was für Wracks von Menschen da sind. Und dann geht man in den Kaufhäuser und geht auf die Frauenkirche und begegnet besser Situierten und es erschüttert, wie viele Wracks da sind, die sich zugrunde gerichtet haben durch ihren Lebenswandel, den es anzusehen ist, den es abzuspüren ist im Umgang miteinander. Und doch wirbt Gott um jeden einzelnen Mensch. Es ist dir mitgeteilt. Es ist nicht so schwer. Es sind nicht die Mengen an Opfern. Es ist nicht, dass du irgendwelche unfassbaren moralischen Forderungen erfüllen müsstest. Man hat dir mitgeteilt, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben. Ich finde das schön, dass es in unserer Sprache so eine doppelte Bedeutung hat. Recht üben bedeutet natürlich zuerst das Recht auszuüben. Aber das Wort üben heißt eben auch, wenn es mal nicht ganz gelingt, dann mache ich es beim nächsten Mal wieder. Und dann mache ich es beim nächsten Mal wieder. Und dann mache ich es beim nächsten Mal wieder. So viele Übungen, bis es gelingt. Gott fordert von uns Recht zu üben. Nicht zu studieren, das ist ganz was anderes. Das würde nicht jedem gelingen. Aber üben, das geht. Oder? Das Rechte zu üben, natürlich auszuüben. Aber wenn es mal nicht ganz funktioniert, dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Das ist der Sinn der Übung. Und Güte zu lieben. Da steht noch nicht mal, und gütig zu sein. Da werden wir nämlich unsere Grenzen merken. Wir sind nicht immer gütig. Wir sind manchmal hartherzig. Wir sind manchmal nicht vergebungsbereit. Wir sind manchmal besserwisserisch und rechthaberisch. Aber Güte zu lieben heißt, im Zweifelsfall entscheide ich mich für das Gute. Zu lieben heißt, ich will das. Wenn einer sagt, er liebt Cappuccino, dann meint das, er möchte lieber Cappuccino als Espresso. Und wenn es heißt, Güte zu lieben, dann bedeutet das, er mag die Güte. Im Zweifelsfall möchte er eher was Gutes tun, als nichts Gutes zu tun. Es steht dagegen nicht, was Böses zu tun, sondern nichts Gutes zu tun. Viele Leute denken, die Abwesenheit von Bösen sei schon Gutes. Das ist es aber nicht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist ja einer dieser Sprüche, die man in der Welt schon kennt. Güte zu lieben bedeutet, immer wieder sich zu entscheiden dafür und es festzuhalten. Und das zu tun, nicht nur theoretisch zu sagen, ja, ist schon besser, wenn man nicht säuft, sondern sich genau daran auch zu halten. Das festzumachen, da dran zu bleiben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Das wichtigste Wort dabei ist mit deinem Gott. Es gibt eine falsche Demut, die uns von Gott entfernt. Es gibt Leute, die sind so demütig, dass sie schon auf den Bauch kriechen. Und das ist nicht das, was Gott will. Da hat er die Schlange hinverwiesen. Auf deinem Bauch sollst du kriechen. Das ist nichts für Menschen. Und deswegen ist es auch keine Demut. Demütig zu wandeln mit deinem Gott bedeutet, ich wähle in jedem einzelnen Tag das, was mich mit ihm enger verbindet. Ich wähle in jeder einzelnen Stunde, ich wähle in jeder einzelnen Entscheidung das, was mich an seine Seite bringt und nicht, was mich vor Menschen fromm aussehen lässt. Das, was mich mit ihm verknüpft, das, wo ich seine Stimme höre oder das, worauf sein Wohlgefallen ruht. Und wenn wir auch da wieder nicht wissen, was das ist, dann kriegen wir das in den nächsten Versen gesagt, was es eben gerade nicht ist. Horch, der Herr ruft der Stadt zu. Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Der Herr ruft der Stadt zu. Es ist seine Stadt, es ist Jerusalem, es ist Zion, es ist der Ort, wo sein Name wohnt. Was ruft er denn? Was ruft Gott? Ich hoffe nicht das, was einige Jahrhunderte später Jesus über diese Stadt rufen muss. Jerusalem, Jerusalem. Die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wenn Gott ruft, dann soll es einen Gegenruf geben. Eine Antwort. Ein Echo. Nämlich den Namen des Herrn anzurufen. Gott ruft und die ihn kennen sagen, ach ja, Jahwe, Gott Israels, Jeshua, Rettergott, hier bin ich. Einer von denen, die deinen Namen lieben. So wie eine Glucke ruft und ihre Küken antworten. So wie eine Mutter ruft und ihr verlorenes Kind ruft zurück. Das ist das, wie wir auf Gottes Reden antworten sollen. Wenn du heute seine Stimme hörst, durch sein Wort, dann weich nicht aus und denk dir nicht, naja, ab morgen mache ich es anders, sondern dann antworte jetzt. Ja, Herr, hier bin ich. Verändere mich. Ich bin bereit, auf dich zu hören. Wenn du redest, tue ich das. Das ist Rettung im Namen des Herrn. Ruf ihn an in der Gemeinde. Ruf ihn an, wo du allein bist. Ruf ihn an, wenn du mit anderen zusammen bist und sein Wort an dein Herz heranlässt. Ruf den Namen des Herrn an. Es ist Rettung. Gestern haben wir die ersten Gastschüler verabschiedet. Und das ist das, was mir auffällt dabei. Ja, natürlich Anstöße von Gott. Ja, natürlich Entscheidungen, sich darauf einzulassen. Aber nicht jetzt und nicht hier. Dann, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, Herr Seidler, später. Aber das ist nicht die Art, wie wir auf das Rufen Gottes antworten. Ich habe immer nur jetzt. Ich habe immer nur hier. Ich habe immer nur gleich. Dann, wenn Gott redet, kannst du antworten. Wenn er vorübergegangen ist, dann kannst du lange rufen. Gott geht vorüber. Es gibt Zeiten, wo Gott vorübergeht. Und wenn er hier ist, wenn er dir begegnet, dann musst du antworten. Dann musst du sagen, ja, Herr, hier bin ich. Was wäre, wenn Samuel gerufen wird? Samuel, Samuel. Und er bleibt liegen und dreht sich um und sagt, boah, jetzt bin ich müde, habe heute schon was gemacht. Dann wird das Leben dieses Mannes nicht das Leben, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und ihr Lieben, so leicht ist es auch, seine eigene Berufung zu zerstören. Wirklich. So leicht, wie es ist, dann den Hindern rauszubewegen und zu gehen und zu sagen, ja, ja, hier bin ich. Und er sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Und als Samuel wieder gerufen wird, kann er sich nochmals sagen, ach, Eli hat mir doch gerade bestätigt, er ruft mich gar nicht. Bestimmt Einbildung, Decke über die Ohren. Und er steht wieder auf und geht. Ja, Herr, hier bin ich. Da erkannte Eli, dass es der Herr war. Und dann unterweist er ihn. Und was sagt er? Und wenn Gott dich widerruft, sagt zu ihm, morgen früh ist meine Sprechzeit. Oder beim nächsten Mal passt es mir besser, jetzt habe ich schon zweimal das verpasst. Sondern dann sprich, rede, mein Herr, dein Knecht hört. Diese Entscheidungen, ihr Lieben, geben die Grundlage, ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht. Solche kleinen Dinge, wenn Gott uns anruft und wir hören oder wir lassen es bleiben. Und wenn dann dieser Junge einmal zwar hört, aber nicht die richtige Adresse hat, zweite Mal hört, aber noch nicht unterwiesen ist, das dritte Mal hört und dann nicht tut, ruiniert er seine Karriere ebenfalls. Noch bevor sie begonnen hat. Und deswegen, wenn Gott redet, wenn Gott heute zu dir redet, sagen ja. Und sag nicht nur, sondern tu, was er dir sagt. Hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Was? Auf sowas soll ich erst hören? Das kann nicht sein. Also wenn Gott redet, bitte dann noch was Anständiges. Doch nicht vom Gericht und doch nicht von Stress, oder? Und war es nicht so bei Samuel? Was hat er denn zu hören gekriegt, nachdem Gott sein Ohr hatte? Dass das Gericht über Eli und sein ganzes Haus kommen wird. Das wird ihn begeistert haben, oder? Nächstes Mal, jawohl Eli, ich soll mal dein Nachfolger sein. Gott hat gesagt, deine Söhne werden umkommen, weil sie gottlos sind und das Gericht ist über dein Haus beschlossen. Wenn Gott redet, dann ist es etwas Erschütterndes. Dann ist es gerade nichts, womit wir auftrumpfen und sagen, ha, wie geil. Sondern wie furchtbar. Wollen wir das hören? Eigentlich nicht gern. Ach, wird man schnell sagen, das ist doch keine gute Botschaft, das ist nicht das Evangelium, Altes Testament. Zählt nicht für uns. Oder? Was hat Jesus gesagt? Es wird auch nicht ein Strichlein von dem Gesetz vergeben. Was haben die Apostel gelehrt? Das ganze Wort Gottes. Was war die Korrektur innerhalb der Gemeinde? Warum hat der Satan euer Herz betört, dass er den Heiligen Geist belügt? Darum. Und dann sterben zwei Leute. Und die hatten leider nichts gemacht, als eine Spende gegeben. Naja, so würde man es vielleicht heute sehen. Was sagt Gott dazu, könnte ich je vergessen? Den Schatz der Gottlosigkeit im Hause des Gottlosen. Und das schwindsüchtige, verfluchte Eva. Wir hören an anderer Stelle, dass Gott das Vergangene wieder hervorsucht. Das, wo wir doch hoffen, dass da mal endlich Gras drüber wächst. Das, wo wir wünschen, dass endlich niemand mehr daran denkt. Schlimm genug oder schwierig genug, unser eigenes Gewissen zur Ruhe zu bringen darüber. Und dann holt Gott das Vergangene wieder hervor. Peinlich, oder? Ja, es ist furchtbar. Gott holt das Vergangene wieder hervor. Und zwar nicht nur, um zu segnen, das gibt es auch. Denn er hält Gutes fest auf 1000 Generationen. Auch das Vergangene holt er wieder hervor. Ganz klar. Aber auch das Vergangene, wie ist ein Reichtum zustande gekommen zum Beispiel? Der Schatz der Gottlosen, wie ist der zustande gekommen? Deutschland ist das Rekordland der Vererbung. Innerhalb der letzten 10 und der kommenden 10 Jahre wird ein Vermögen von 2 Billionen Euro vererbt. Die reiche Generation der Nachkriegsler, die 50 Jahre Frieden hatten und in der Zeit ein ungeheures Vermögen ansparen konnten, vererbt ihren Reichtum. Ich hoffe, dass möglichst viel Segen dabei ist. Aber es gibt auch eine Menge Fluch. Und zwar alles das, was durch Gottlosigkeit zusammengerafft wurde. Da gibt man einen Fluch weiter. Verfluchtes Eva, das ist das Hohlmaß. Womit man zu der Zeit zu was kommen konnte. Man hatte, wenn man sich irgendwas gekauft hat, Öl oder Getreide, das abgemessen, und dann macht man das extra klein. Das war noch nicht genormt und geeicht. Heute ärgern wir uns, dass in Deutschland alles überreguliert ist. Aber es ist auch ein Versuch, solchen Betrügereien entgegenzuwirken. Es gab eine Verordnung gegen Mogelpackungen. Die ist aufgehoben worden. Man kann riesige Pakete kaufen. Und wenn man sie aufmacht, sind sie nur 2/3 voll. Dann gibt es noch diese kleine Erklärung am Rand, Füllhöhe technisch bedingt. Eigentlich nichts anderes als ein Betrug. Heute braucht man keiner mehr erzählen, dass die Technik sich nicht so umstellen lässt, dass das, was drin ist, ohne Täuschung auch zu sehen wäre. Und auf solchem Gewinn liegt der Fluch Gottes. Verfluchtes Eva, verfluchtes Maß. Und Gott vergisst es nicht. Im Gegensatz zu vielen in dieser Welt, die gerne sowas vergessen und sagen, na so, es geht mich das an, was meine Vorderen gemacht haben. Ich mache es ja anders. Gott vergisst es nicht. Sollte ich Sie reinsprechen bei der Waage der Gottlosigkeit und bei einem Beutel mit betrügerischen Gewichten? Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Gott kümmert sich um unseren Alltag. Du bist angestellt oder du bist im Dienstverhältnis. Für wie viele Stunden? Und was machst du damit? Ich war in Dresden im Hygienemuseum, da gibt es eine Sonderausstellung zur Arbeit. Und da sind das solche interessanten Sachen, das ist alles interaktiv heutzutage. Und da sind lauter so eine kleinen Videoclips und dann werden Fragen gestellt an eine Menge Leute. Und jeder gibt so seine Antwort. Wie lange arbeiten Sie? Ja, sagt jemand, 70 Stunden die Woche. Und ein anderer sagt, na, offiziell 40. Aber in Wirklichkeit brauche ich manchmal 60. Und der Dritte sagt, ja, kann ich genau sagen, 32 Stunden und 12 Minuten, weil ich in Kurzarbeit bin. Und der Nächste sagt, naja, eigentlich muss ich so und so lange arbeiten, aber effektive Arbeit sieht dann schon wieder ganz anders aus. Das sind auch Dinge, die damit zusammenhängen. Waage der Gottlosigkeit und Beutel mit betrügerischen Gewichtsteinen. Das so hinzudrehen, dass es für einen selber zum Vorteil ist. Das ist betrügerisches Gewicht. Und eben nicht nur, wenn ich ein Kaufmann bin, sondern auch im Alltag. Das muss jeder für sein eigenes Leben übertragen und in seine Situation und sich dann fragen, wie ist das? Wie Praktiziere ich das? Passt das? Oder passt das nicht? Ist das echt und wahrhaftig? Oder ist es betrügerisch? Wo ihre Reichen voll Gewalttat sind und ihre Bewohner Lügen reden und ihre Zungen, ihrem Mund nichts als Betrug ist. Bei den Reichen kann man auch noch sagen, das betrifft uns ja nicht, sind wir ja zum Glück nicht. Schön wäre, wenn wir es auf das andere von uns sagen könnten, Lügen reden kommt nicht vor. Und kein betrügerisches Wort. Dann sind wir gut. Dann sind wir in der Gunst Gottes, dann sind wir unter seiner freundlichen Zuwendung. Wenn nicht, dann will auch ich dich unheilbar schlagen, dich öde machen in deiner, um deiner Sünden willen. Man fragt sich manches Mal, wir haben heute eine Zeit erreicht, wo die Weltgesundheit am allerobersten Level angekommen sein müsste gegenüber allen historischen Zeiten. Wir haben technische Möglichkeiten, wir haben chemische Möglichkeiten, wir haben psychologische Möglichkeiten. Es müsste allen Menschen blendend gehen. Warum eigentlich nicht? Um der Sünde willen, ihr Lieben. Um der Sünde willen. Es müsste auch Gläubigen gut gehen. Und wenn sie krank sind, dass sie den Herrn anrufen und er erhört sie. Das heißt ja nicht, dass alle Schwierigkeiten von uns wegbleiben. Wenn wir mal hier angucken, er hatte sehr große Schwierigkeiten, auch körperliche sehr große Schwierigkeiten. Und es gehört Geduld dazu, dass wir solche Zeiten der Schwierigkeiten durchstehen im glaubenden Aufblick zu Gott. Aber was nicht normal ist, dass wenn sowas da ist, Menschen trotzdem zuschanden werden. Menschen trotzdem leiden. Menschen trotzdem nicht in dieser Überwindungskraft Gottes sind oder merken, sie sind in seiner direkten Schule und er fordert sie heraus oder hat eine Botschaft an die Familie oder es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Sondern es wird jemand, der eigentlich leben sollte, der Vernichtung anheimgegeben. Ich habe oft mit Männern Gottes über diese Dinge geredet. Und habe oft gesehen, wie sie geschockt sind, dass Gläubige so dahingerottet sind, wo sie doch eigentlich voller Hoffnung, voller Zuversicht, voller Entschiedenheit in den Wegen Gottes hätten laufen sollen. Und da muss man fragen, gibt es solche Dinge in der Geschichte? Ist etwas, was Gott nicht vergessen hat? Gibt es Betrug? Gibt es Lüge? Gibt es Falschheit, die nicht ausgeräumt wurde, dann ist Zeit umzukehren. Dann ist Zeit für Neuanfang. Oder auch der nächste Vers. Du wirst essen, aber nicht satt werden und Hungergefühl wird in deinem Inneren bleiben. Und wirst fortschaffen und trotzdem nicht retten. Und was du retten wolltest, werde ich dem Schwert hingeben. Das nennt man beraubt werden. Es gibt tatsächlich körperlich, es gibt Leute, die kriegt man nie satt. Und es gibt Leute, die können nichts festhalten. Wenn etwas gefährdet wird, verlieren sie es auch. Das geht ganz praktisch schon los. Leute, die ständig alles verlieren, die sich nicht erinnern können, wo sie was hingelegt haben oder wo ihnen was abhanden gekommen ist. Auch das ist nicht normal, ihr Lieben. Denn der Segen Gottes bedeutet auch, dass wir mit einem feinen Gespür auf solche Dinge achten, wo uns was abhanden kommt. Oder dass Gott dafür sorgt, dass er wieder zurückkommt. Ich sage mal, Zeugnis jetzt, diese letzten Tage. Ich hatte schon wochenlang ein Portemonnaie, was sich in seine einzelnen Bestandteile aufgelöst hat. Und ich wusste, ich muss mir unbedingt Neues kaufen und hatte die Gelegenheit nicht dazu. Dann war ich in Dresden und komme an ein Geschäft vorbei, wo es Lederwaren gibt und tatsächlich in der Auslage schon ist ein Portemonnaie, was genauso aussieht, wie ich mir das vorstelle, aber es ist viel zu teuer. Dann mit der Verkäuferin geredet und ja, sie hat mir dann ein ordentliches Modell gegeben und während ich mein altes auspacke, merke ich, meine ganzen Kreditkarten sind weg. Sparkassenkarte und Visa-Karte und alles. Muss mir doch tatsächlich bei der letzten Gelegenheit rausgefallen sein. Ich habe das gemerkt, das war auch der Grund, wann immer man das so gezogen hat, immer ist mir schon was rausgefallen, weil es ganz kaputt war. Ich habe dann angerufen und die Karten sperren lassen. Die Verkäuferin war ganz außer sich, dass ich noch die Ruhe habe, erst noch das Geschäft ordentlich abzuwickeln. Sagen, ich könnte das überhaupt nicht, das muss doch gleich gesperrt werden. Ich sage, naja, Gott sorgt dafür, dass das zur rechten Zeit wiederkommt und sowieso ist nichts drauf und man kann ja eh nichts dort runternehmen, wo nicht viel drauf ist. Ja, und dann haben meine Kinder gefragt, Papa, hast du wirklich kein Geld? Ich sage, naja, na, wirklich nicht, aber man könnte schon über 1000 Euro abheben, aber einige Stunden später kommt mein Sohn und sagt, Papa, eine Katze ist in das Auto gesprungen, immer noch in Dresden. Und als ich sie rausnehmen wollte, bin ich unter die Sitze gekrabbelt und da lagen deine Karten, hast du die nicht gesucht. Das ist Gottes Art, wie er uns bewahren will mit solchen, ja, wenn ein Verlust droht. Das wäre normal. Ich habe natürlich gleich gefragt, habe gesagt, ja, habe ich irgendwas überhört? Hattest du mich gemahnt, dass mir irgendwie bei meinen vielen Eintrittskartenkorbvereinen mal was rausgefallen ist? Ich kenne das ja, dass Gott normalerweise redet, wenn irgend sowas ist. Guck nochmal, dreh dich nochmal um. Und es ist mir zur Gewohnheit geworden, auf diese Reden Gottes zu achten. Habe ich was überhört? Nee. Also kann ich weiter fröhlich sein. Ich wusste nicht, welche Methode er gewählt hat. Nur war es diese. Und ihr Lieben, es ist Gottes Art, uns vor Verlusten zu bewahren. Wenn wir beständige Beraubung erleben sollten, dann ist das ein Hinweis, dass etwas aus unserer Vergangenheit nicht mit seinem Willen übereinstimmt. Da muss man umkehren. Muss man ihn suchen und sagen, Herr, wo habe ich was verpasst? Herr, wo habe ich auf deine Stimme nicht gehört? Wo war mir mein eigenes wichtiger als dein Wille? Aber so freundlich endet dieses Kapitel nicht, sondern es endet mit einem Vorwurf. Und ihr haltet die Ordnungen Omris und alles Tun des Hauses Ahab und ihr geht in ihren Ratschlägen, damit ich dich dem Entsetzen preisgebe und ihre Bewohner dem Gezisch und ihr werdet die Schmach meines Volkes tragen. Das sorgt mich, ihr Lieben. Wann hat der Prophet das gesagt? Das ist Micha, der ja von Ahab selbst inhaftiert wurde. Das war eine zeitnahe Geschichte. Wir müssen davon ausgehen, dass Ahab dann schon tot war. Und Omri, sein Vorfahre, war ja schon in Abart von Bosheit gewesen und Ahab hat es nochmal getoppt. Und das Volk Gottes fürchtet sich nicht etwa davor, sondern übernimmt dieses Verhalten. Was bedeutet Gemeinde wörtlich im Griechischen? Versammlung aus der Welt heraus. Ekklesia. Heraus, zusammengerufen. Ihr Lieben, nicht Gemeinschaft an sich. Gemeinschaft an sich hat man jetzt bei der Fennmeile, hat man beim Feuerwehrvergnügen, dort hat man Gemeinschaft. Das ist nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Ekklesia, versammelt weg von dieser Welt. Es gibt zwei Wege. Jeder von uns, und vor allem den Jungen sage ich das, jungen Leuten sage ich das, jeder von uns trifft seine Wahl. Mit dieser Welt, dann ist es weg von Gott. Oder mit Gott, dann ist es weg von der Welt. Und das, was für mich wichtig ist, das werde ich tun. Es gibt niemals beides. wiederhole das nochmal. Wir haben zwei Wege vor uns. Mit dieser Welt. Das bedeutet automatisch weg von Gott. Oder mit Gott. Das wird daran erkennbar, dass es weg von dieser Welt ist. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Und ich hoffe, wir treffen sie so wie dieser Mann Gottes. Mit Gott. Druck von seiner Umwelt, Druck von politischen Systemen und trotzdem mit Gott. Vater, das ist meine Bitte für mich und für diese Gemeinschaft und für meine Familie und für diesen ganzen Dienst, dass wir als solche erfunden werden, die würdig des Glaubens wandeln, die deine Dinge vor alle anderen stellen. Die in deiner Aufrichtigkeit und Wahrheit leben und die das demütig tun. Nicht als Besserwisser oder als solche, die andere verurteilen, sondern als solche, deren ganzes Herz auf dich gerichtet ist. Dazu segne uns, um deines heiligen Namens zu erheben. Amen.